möchte Sie begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Auch Livestream ist ja schon geschehen. Samuel, vielen Dank auch für die Schriftlesung. Wir haben ja gesehen, da geht es um drei Abschnitte. Und diese drei Abschnitte, Ehe, Kinder und dann auch der Umgang mit dem Materiellen, das uns anvertraut ist, darum wollen wir uns heute Morgen befassen. Unter dem Generalthema das Maß aller Dinge. Und da sind wir gerade bei der Frage, was ist denn das Maß aller Dinge überhaupt? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Maß aller Dinge. Höchste, letzte, größte Autorität. Und mit diesem Maß aller Dinge hat ja die Bibel alle Angriffe durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hindurch überlebt. Es gibt ja keine Generation, in der man nicht versucht hätte, die Bibel irgendwie anzugreifen. Aber unzählige Menschen, auch hochgestellte Persönlichkeiten, sofern sie die Bibel erkannten als das Wort Gottes, sind durch sie erleuchtet worden, sind durch die Bibel und ihren Inhalt verändert worden und sind selber zu Lichtträgern geworden in der Zeit, in der sie lebten. Aber noch einmal, wie viel Energie hat man aufgewendet? Ich denke jetzt an Philosophie, an Kommunismus, an nationalsozialistisches Reich, um die Bibel vom Leuchter zu kippen, sie ungültig zu machen oder sie zu enteignen und die eigenen Maßstäbe jeweils des Menschen über den Maßstab der Bibel zu stellen. Hat man immer wieder versucht. Ich glaube, es gibt keine Generation, in der man das nicht wirklich versucht hätte. Ich habe da auch ein paar Beispiele, zum Beispiel die Jefferson-Bibel. Kennen Sie die? Haben Sie davon schon einmal gehört? Jefferson-Bibel, Jefferson, Thomas Jefferson, das war ja der dritte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dieser Mann hat es doch tatsächlich fertiggebracht, die Bibel neu zu ordnen. Er wollte tatsächlich die Bibel neu ordnen und er hat seine eigene Bibel genommen und er hat alles aus dieser Bibel mit einer Schere herausgeschnitten, was ihm nicht passte. Was er nicht glauben konnte, tatsächlich. Ich habe das übrigens in einem Vortrag gehört von Alexander Schick. Wir hatten ja letzte Woche eine relativ große Zoom-Konferenz und da hat er das erklärt und da hat er diese Bibel auch gezeigt. Ist unwahrscheinlich. Der hat alles rausgeschnitten, was für ihn Irrtümer bedeuten. Zum Beispiel alles, was mit Wunder zu tun hat, hat er rausgeschnitten. Alles, was mit dem Blut Jesu Christi zu tun hat, seine Jungfrauengeburt, die Aussagen über Vergebung und so weiter, Auferstehung, hat er alles rausgeschnitten. Ja, was bleibt denn da noch für die Seligkeit? Da will man seine eigenen Maßstäbe über die den Maßstab Gottes stellen. Dann gab es eine sogenannte Sklavenbibel. Stellen Sie sich das mal vor. Eine Sklavenbibel in der Zeit, als es noch Sklaven gab. Ja, und was haben die Leute gemacht? Die wollten ja auch ihre Maßstäbe über das Maßstab der Bibel stellen und die haben alles, was die Sklaven so richtig ermutigen konnte, haben die rausgeschnitten oder gar nicht erst reingetan in diese Bibel. Zum Beispiel die ganze Schöpfungsgeschichte und dann Verse wie zum Beispiel Galater 3, 28, deutliche Aussage, da ist nicht Jude noch Grieche, noch Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Oh, wenn das ein Sklave hört, das geht aber gar nicht. Haben sie weggelassen. Aber andere Verse, die dann die Sklaven ermahnten, ja, zum Beispiel ein Sklave oder ein Knecht soll seinem Herrn gehorchen, Kolosser Kapitel 3, Vers 22, die hat man drin gelassen. Also es ist eine Unverschämtheit, ja? Wie man mit der Bibel umgegangen ist. Und dann gab es schließlich noch die sogenannte Nazi-Bibel. Und die Nazi-Bibel, ich habe da auch ein Bild von gesehen, die hat man entjudet, so nannte man das. Da hat man alles herausgenommen, was irgendwie auf das Judentum aufmerksam macht. Also Neutestament, ich glaube, das war nur das Neue Testament, wenn ich mich nicht irre. Da hat man zum Beispiel diese Stelle, nur mal als ein Beispiel, dass der Herr Jesus Christus in Bethlehem, Judäa geboren ist. Da hat man Judäa weggenommen. Und dann hieß es nur noch Bethlehem, obwohl jeder weiß, dass das in Israel liegt. Ja? Aber weg, man hat diese Bibel entjudet. Alles, was auf das Judentum hindeutete, weggenommen. Aber Hitler hat man im Vorwort dieser Bibel als den Gesandten Gottes gehuldigt. Also, es ist schlimm. Dann gab es diesen berühmten Theologen Bultmann seiner Zeit, und der wollte die Bibel entmythologisieren. Das heißt, alles, was irgendwie ein Mythos sein könnte, das muss aus der Bibel raus. Er konnte zum Beispiel überhaupt nicht glauben, dass es da jemanden gibt, einen Schuldlosen, der die Schuld der Menschen, aller Menschen wegnehmen kann. Das wollte er nicht glauben. Und da ist er dagegen angegangen mit seiner ganzen Literatur. Andere Theologen wie zum Beispiel, Wilhelm Busch, ja, und Bergmann, ein Gerhard Bergmann, glaube ich, hieß er, die sind dann aufgestanden und haben sich dagegen gestellt. Aber was ich sagen will ist, dass die Bibel immer durch alle Generationen hindurch unserer Weltgeschichte angefochten war und dass der Mensch immer versucht hat, seine Maßstäbe über die Maßstäbe der Bibel zu stellen und eben die Maßstäbe der Bibel ungültig zu machen. Was einem gefällt, lässt man, was einem nicht gefällt, tut man weg. Heute ist das nicht anders. Deutliche biblische Aussagen über Ehe. Was Gott unter Ehe versteht, wie sie funktionieren soll. Deutliche Aussagen über Geschlechter. Deutliche Aussagen über den Wert von Kindern. Ja, das hatten wir ja alles gelesen. Das wird heute umgekippt. Oder möchte man umkippen. Aber den Maßstab der Bibel, den kriegt man damit nicht weg. Der dänische Philosoph Kierkegaard hat einmal gesagt, weil man ist ja auch heute der Meinung, die größte Gefahr sind natürlich heute die Meinungsmacher. Das sind Journalisten, ja, die eben anders orientiert sind. Und damit wird dem Menschen immer wieder erklärt und durch Wiederholungen, ja, das ist nicht mehr wichtig, das ist nicht mehr wichtig und so weiter und so fort. Und da sagt der dänische Christ und Philosoph Kierkegaard, nie hat es eine Macht gegeben, die dem Christentum so diametral entgegengesetzt war wie die Tagespresse. Aufpassen. Und dann sagt er auch, an dem Tag, an dem Christentum und Welt Freunde werden, also sich anpassen, an dem Tag, wo das Christentum auf die Maßstäbe der Welt eingeht und zu ihren Maßstäben macht, ist das Christentum abgeschafft. Der Erzfeind, wir wissen, wer das ist, der will von jeher die Maßstäbe Gottes umkippen und seine gottfeindlichen Maßstäbe auf den Leuchter stellen. Und er tut alles, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist aber immer antichristlich. Und nun in Matthäus Kapitel 19 geht es auch um solche grundsätzlichen Aussagen, die unser Herr Jesus Christus als das fleischgewordene Wort Gottes in seiner Person herausgestellt hat. Und es waren drei Abschnitte, und ich möchte die jetzt mal so betiteln: Ehe, das unterschätzte Maß. Heute, ja? Man hat gar keine Ahnung mehr, wie wichtig Ehe ist. Zweitens, Kinder, das große Maß der Kleinsten. Und drittens, da ging es ja um Geld, um den reichen Jüngling. Geld ins Maßlose, das sind die drei Punkte. Also Ehe, das unterschätzte Maß. Ich lese nochmal Vers 3 bis 4. Und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber sprach und antwortete: Habt ihr nicht gelesen, dass der sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau machte und sprach: Deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein bekannter Theologe hat einmal gesagt: Eine Familie zu gründen ist ein riskantes Lebensprojekt. Die Realität des Scheiterns gibt es immer. Aber eine Familie ist das einzig funktionierende Zukunftsmodell. Ohne Kinder planen wir den Untergang. Sehen Sie, man will uns heute weismachen, dass es keine Ehe braucht. Ehe ist überflüssig geworden. Wir sind ja froh, dass immer noch geheiratet wird. Und wenn es mit Maske ist. Man will uns Ehe ausreden oder das Gegenteil. Man will proklamieren: Ja, wir sind für Ehe für alle. Das sind heute die Trends, oder? Die Maßstäbe, die angelegt werden. Aber welcher Maßstab gilt denn und bleibt am Schluss bestehen? Es geht nicht um das Prinzip: Ja, das machen doch alle. Ja, da stehen wir aber mal dumm da vor Gott. Ja, wenn wir dann mal dastehen und sagen: Ja, das war doch damals, das haben sie überall, habe ich das gelesen, das hat man uns so beigebracht, das habe ich so gehört, und das haben doch alle gemacht. Ehe für alle oder keine Ehe eben mehr und so weiter und so fort. Und dann wird Gott sagen: Ja, das ist ja schön, aber bei mir geht es nicht um das, was alle machen, sondern um das, was ich gesagt habe. Ich bin der Maßstab. Nicht alle. Ich bin der Maßstab. Wir müssen einmal ihm Rechenschaft geben. Und ein bekannter und sehr einflussreicher Mann, der mit einem gläubigen Ehepaar zu tun hatte, er sagte diesen einmal: Ich habe nur vor etwas Angst. Davor, dass die Bibel stimmen könnte. Wo ist das Maß aller Dinge? Kolosser Kapitel 2, Vers 8 warnt uns ja gerade davor und sagt: Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Das haben ja alle gemacht. Nach den Elementen oder Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Hier haben wir ein Wort des Christus. Es geht nicht nach den Grundsätzen der Welt. Und wenn das für manche noch so logisch klingen mag. Darum bin ich froh auch für dieses Buch. Ich darf noch mal darauf hinweisen, ja, du hast es sehr gut gemacht. Er hat übrigens einen Satz, hast du gesagt, dass die kulturellen Trends uns nicht in die Knie zwingen müssen, uns als Christen. Wir müssen keine Duckmäuser werden, wenn Sie den Begriff kennen. Wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen uns nicht schämen, wir müssen keine Angst haben. Wir stehen auf der Seite dessen, der den höchsten Maßstab gegeben hat. Und ich glaube, ach ja, vielen Dank, Sebastian. Und ich glaube, dass dieses Buch uns da sehr helfen kann und uns sehr ermutigen kann, dass wir unsere Stellung auch wahrnehmen, nicht böse, nicht von oben nach unten, nicht mit dem Finger zeigen und nicht frech rebellierend und so weiter. Nein, wir lieben ja alle Menschen, aber wir wollen doch sagen, hört mal Leute, tut mir leid, wenn du deinen Maßstab hast, okay, muss ich ja akzeptieren, aber bitte akzeptiere auch meinen. Nach unserem Bibeltext, den der Herr Jesus hier gelesen hat, beziehungsweise gesprochen hat, über Ehe, da stellen wir Folgendes fest. Ehe ist eine fantastische Erfindung Gottes. Oder? Ist doch eigentlich eine fantastische Erfindung Gottes. Er wollte nicht, dass der Mann allein bleibt. Und da schafft er die Frau und da sagt er die Frau, geh hin, hilf ihm. Weil offensichtlich braucht er das. Gehilfen. Gott hat die Ehe erschaffen. Es ist Teil der Schöpfung, Teil seines ewigen Planes. Und der Herr Jesus Christus stellt sich schützend vor die Ehe. Bei allen Versuchungen, die da sind. Und das ist keiner gefeit. Ehe ist übrigens der einzige Ort, an dem die Rechnung aufgeht, 1 und 1 gibt 3. Stimmt's? Er ist doch herrlich, wie Gott das eingerichtet hat. 1 und 1 gibt 3. Normalerweise unlogisch. In der Ehe funktioniert das. Die Ehe steht in der Bibel oben an. Sie ist exklusiv. Sie ist das höchste Gut. Sie ist das heiligste Gut der Gesellschaft, die Ehe. Die kleinste Zelle. Wenn diese kleinste Zelle nicht funktioniert, funktioniert die Gesellschaft nicht. Das sehen wir doch heute. Ehe ist Balsam für die Welt. Und nicht ohne Bedeutung, glaube ich, beginnt dieses Kapitel 19 ja im Zusammenhang mit dem Wort. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie dort. Und dann kommt der Abschnitt über die Ehe. Ich bin fest davon überzeugt, Ehe dient der Heilung der Gesellschaft. Ehe, wo Ehe harmonisiert, da haben wir heile Welt, sag ich so. Wo Ehe funktioniert, haben wir heile Welt. Gott hat die Ehe eingesetzt als einen Platz der Liebe und der reinsten, edelsten Fortpflanzung. Und gerade deswegen ist sie so angefochten. Denn der Widersacher Gottes, der weiß, wenn er Ehe verletzen kann, verletzt er die ganze Welt. Wenn er Ehe kaputt machen kann, wenn er den Begriff Ehe aus unserer Gesellschaft verdrängen kann, macht er die Gesellschaft kaputt. Die Juden sagen ja, wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Das kann man auch auf die Ehe anwenden. Darum, auch hier gibt es keine Schuldzuweisungen jetzt von mir oder von oben herab. Wir müssen alle kämpfen und ringen und beten und uns immer wieder vergeben. Aber Scheidungen wirken sich ja meistens wirklich sehr negativ aus auf die ganze Mitmenschlichkeit und vor allen Dingen natürlich, wer leidet am meisten? Das wissen wir ja alle, ja? Ist ja gleich der zweite Abschnitt dahinter. Die Kinder. Das ist das Traurige. Jede Beziehung kann sich nur entfalten oder nur echt entfalten, wenn man immer wieder zueinander findet, wenn man immer wieder miteinander redet und wenn man immer wieder bereit ist, sich gegenseitig zu vergeben. Und das muss unseren Ehen oder in unseren Ehen auch immer wieder geschehen, damit es nicht zur Scheidung kommt. Und es ist ja manchmal auch schade, dass Ehen, die sind zwar nicht geschieden offiziell, aber innerlich vom Herzen her schon, da redet man nicht mehr miteinander, da lebt man kalt aneinander vorbei. Und das leider auch manchmal in durchaus christlichen Kreisen. Da wird zwar nach außen der Schein noch gewahrt, aber Innerlich sieht es leider ganz anders aus und die Kinder merken doch das. Und dann ist man natürlich stolz, wer gibt jetzt nach? Wer macht jetzt den Neuanfang? Und wohl dem, der das kann, selbst wenn er vielleicht nicht schuld ist oder nicht ganz schuld ist, auf den Ehepartner, die Ehepartnerin zuzugehen und sagen, komm, wir reden, wir beten um Vergebung, wir machen einen Neuanfang. Immer wieder. Und Gemeinde ist dafür da, ihr Lieben. Gemeinde, lokale Gemeinde, wir als Gemeinde sind dafür da, dass wir geschiedene Eheleute unterstützen, dass wir sie trösten, dass wir sie aufnehmen. Nicht, dass wir sie runtermachen. Manche haben Angst, in die Gemeinde zu kommen, weil sie geschieden sind. Sie haben nur Angst vor den gläubigen, frommen Christen, die dann auf sie zugerannt kommen und sagen, ja, wie ist es denn und wie geht's dir denn und warum bist du denn geschieden und was macht dann dein Mann oder deine Frau jetzt und was habt ihr denn jetzt vor, jetzt müsst ihr aber mal und so weiter. Schlimm. Ja, dann komme ich gar nicht erst in die Gemeinde. Hier braucht es Verständnis, geistliches Verständnis, seelsorgerliche Unterstützung. Auferbauung. Das hat Jesus immer gemacht. Ja, der zweite Punkt. Kinder, das große Maß der Kleinsten. 13 und 15. Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auflege und betete für sie. Die Jünger aber verwiesen es ihnen. Die wollten das nicht. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf, segnete sie und ging von dort weg. Ist das nicht toll? Wie Jesus auch da wieder so ganz anders ist als alle anderen. Er legt den Maßstab an. Nicht die Menschen. Und nicht ohne Bedeutung schließt sich dieser Abschnitt direkt an die Aussagen der Ehe an. Im Markus-Evangelium übrigens auch. Also Jesus spricht zuerst über die Wichtigkeit der Ehe und dann kommt der Abschnitt über den Segen der Kinder. Warum? Weil das im Zusammenhang steht. Heil und Segen für Kinder ist abhängig von Heil und Segen der Eltern. Von Augustinus soll der Satz stammen, das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Und das wird sie das Leben lang prägen. Heute, Gender Mindstreaming ist ja eine Strategie zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und zu einer regelrechten, internationalen, allumfassenden Politik geworden. Jeder kann machen, was er will. Und das ist zu einem Maßstab geworden in unserer Gesellschaft. Aber auch hier fragen wir uns, gilt der menschliche Maßstab oder der göttliche? Wir haben es in der Mai-Ausgabe unseres Mitternachtsrufes, ich lese es Ihnen dennoch vor, Vater in Haft, weil er seine Tochter beschützen will. In Kanada kam ein Mann ins Gefängnis, weil er sich gegen die Geschlechtsumwandlung seiner 14-jährigen Tochter wehrt und er sie weiterhin seine Tochter und nicht seinen Sohn nennt. Das wurde als Gewalt gegen das Kind definiert. Der Vater ist dagegen, dass sich sein Kind durch medizinischen Eingriff umwandeln lässt und hat diesen Widerstand immer wieder bekundet, in der Hoffnung, sein Kind vor irreparablen Schäden zu bewahren. Das kanadische Gesundheitswesen, das Rechtssystem und die Mutter des Kindes treiben die soziale und medizinische Umwandlung des Kindes voran. Trotz des Widerstandes seiner Ex-Frau, der kanadischen Obrigkeit und seiner Inhaftierung kämpft der Vater weiter um seine Tochter. Er ist davon überzeugt, dass sie zu jung ist, um die Folgen einer Geschlechterumwandlung zu verstehen. Ein jüngst erlassenes Urteil in einem ähnlichen Fall in England gibt ihm Recht und er will sich nicht vorwerfen lassen, nichts getan zu haben, wenn seine Tochter erwachsen ist, ihre Geschlechtsumwandlung bereuen und fragen wird, warum hast du nichts getan, um das zu verhindern? Und man weiß bereits heute, dass es solche Fälle gibt. Ist traurig. Ist traurig. Aber wahr. Sie werden sich jetzt fragen, warum bringt er das Beispiel? Aber ich denke, Sie werden nachher merken, dass das einen Sinn ergibt. Wissen Sie, wie unter anderem die Christoffel-Blinden-Mission entstanden ist? Kennen Sie die? Haben Sie davon schon mal gehört? Die Christoffel-Blinden-Mission. Da gab es einen Mann, einen deutschen evangelischen Pastor namens Ernst Jakob Christoffel. Er lebte von 1876 bis 1955. Und die Mission, die CBM, schreibt über diesen, ihren Gründer, Folgendes. Sie haben sein Herz angerührt. Blinde, alleingelassene Kinder, die bettelnd durch die Straßen irren. Ernst Jakob Christoffel hat dieses Bild von Menschen mit Behinderungen im Elend auf seinen Reisen durch den Orient nicht mehr losgelassen. Er wurde zum Pionier der Rehabilitation blinder und anderer behinderter Menschen. Ihnen hat der Vorkämpfer für Inklusion sein ganzes Leben gewidmet. Also Inklusion ist ja die Einschließung von Menschen in die Gesellschaft. Als wir letzte Woche diese Konferenz, diese Zoom-Konferenz hatten in Norddeutschland, da von der Insel Sylt aus, also es ging über Zoom, ich saß in meinem Büro, wäre gern auf Sylt gewesen, ging nicht. Da war auch der deutsche bekannte Liedermacher Jörg Swoboda dabei. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Er hat sehr viele schöne Lieder gemacht. Deine Wurzel trägt, wie geht das nochmal? Wenn?
Das ist dein Wort.
Wie bitte?
Dein Wort in meinem Herzen.
Ja, dass dein Wort in meinem Herzen da Wunde trägt. Ne? Das zum Beispiel ist von ihm. Das ist ein bekanntes Lied. Sehr sympathischer Mann. Sehr geistlich. Jedes Lied von ihm hat Hunderte, hat irgendwo eine Geschichte, eine wirklich faszinierende Geschichte. Und Swoboda berichtete eben auf dieser Konferenz von folgendem Ereignis mit dem Titel Niemandskind. Und er hat diesem Begriff Niemandskind eben auch ein Lied gewidmet, ein Lied gemacht. Und dann hat er uns erklärt, wie es zu diesem Lied Niemandskind gekommen ist. Und da erwähnte er eben diesen Ernst Jakob Christoffel. Dieser Christoffel hat auf einer seiner Reisen in den Orient ein Kind getroffen. Ein zerlumptes, armes, bettelndes Kind. Und dann sieht er dieses Kind und beugt sich so zu diesem Kind runter und sagt, na mein Kind, wie ist denn dein Name? Und da antwortet das Kind, ich habe keinen Namen. Und da war Christoffel entsetzt und er sagt, ja, aber Kind, deine Eltern müssen dir doch einen Namen gegeben haben. Und dann antwortet dieses Kind, ich habe keine Eltern. Und dann sagt Christoffel, ja, aber woher kommst du denn? Du musst doch irgendwo herkommen. Und da antwortet dieses Kind doch glatt, ich komme nirgendwo her, denn ich bin ein Niemandskind. Und das hat den Ernst Jakob Christoffel unter anderem so bewegt, dass es ihm großen Vorschub gab, diese Mission, die Christoffel-Blinden-Mission, ins Leben zu rufen. Und auf seinem Grabstein in dem armenischen Friedhof, auf dem armenischen Friedhof bei Isfahan steht in Deutsch, Armenisch und in Persisch der Satz, hier ruht im Frieden Gottes Pastor Ernst Jakob Christoffel, der Vater der Blinden, der Niemandskinder, der Krüppel und Taubstummen nach über 50-jähriger Pionierarbeit. Ja, warum erzähle ich diese Geschichte? Ihr Lieben, weil ich glaube, in unserer modernen Menschheit heute werden unsere Kinder wieder zu Niemandskindern gemacht. Für alle verfügbar. Man tut immer weniger dafür, dass sie in einer heilen Familie aufwachsen oder integriert werden. Kinder werden verallgemeinert. Sie müssen für alles herhalten. Viele dieser Kinder wissen nicht mal, woher sie wirklich kommen, wem sie gehören. Sie wissen nur, ja, ich habe 3 Mütter, 2 Väter. Und die Kinder selbst werden gar nicht gefragt. Die werden einfach irgendwo hingesetzt. Diese Großfamilie, diese 4 Leute da, das sind jetzt deine Eltern. Oder diese Gleichgeschlechtlichen, das sind jetzt deine Eltern. Und das Kind, was hat das für eine Zukunft? Die werden nicht gefragt. Niemands Kinder. Zur Ermutigung für uns als Kinder Gottes können wir viel von Kindern lernen. Ich habe das selber irgendwo gelesen und dann selber noch ein bisschen dazu gemacht. Über Kinder können folgende Feststellung gemacht werden. Ist ja so schön, dass wir Kinderstunden haben, dass wir Sonntagsschule haben und dass es Verantwortliche gibt in unserer Gemeinde, die sich um Kinder kümmern. Aber ich möchte das erstens, Kinder sind meistens fröhlich, ohne einen Grund dafür zu haben. Die sind einfach fröhlich. Normalerweise. Diese Fröhlichkeit ist ansteckend und tröstend. Ich merke das jetzt, unser kleinster Enkel, 9 oder 10 Monate, guckst du so ein bisschen, lacht er schon, große Augen. Nur wenn man ihn anguckt. Zweitens, Kinder sind immer beschäftigt und haben kaum Langeweile. Ne? Kind wirst du kaum mal hören, dass es im Sandkasten, das ist langweilig hier, können wir nicht, ja, in Europa-Park, da ist viel schöner. Oder, ne? Kinder haben immer was zu tun. Ne? Manchmal, die brauchen gar kein großes Spielzeug oder das steht in der Ecke, dann nehmen die da 3 Hölzer und dann machen die irgendwas mit. Erfindungsreich. Drittens, wenn Kinder etwas wollen, können sie es beharrlich fordern. Viertens, Kinder sind voller Vertrauen, ohne groß zu hinterfragen. Helmut hat mir das mal erzählt. Ich glaube, die Tochter war es, die mal auf dem Küchentisch stand. Und wo Helmut, ich weiß nicht, ob du es warst oder jemand anders vielleicht, wo Helmut gesagt, komm, spring in meine Arme. Ja, und das Kind macht das. Das sagt, nee, bist du verrückt? Nachher, da gehst du einen Schritt zurück, dann liege ich auf der Erde. Nee, das Kind, das Papa ist da, bumm, springt es runter. Voller Vertrauen. Kinder sind ehrlich und geradlinig. Und meistens unkompliziert. Sechstens, sie reden schlicht, aber klar. Ohne Raffinesse. Heraus, ne? Kind guckt dich an und sagt Dinge, oh, da würden wir uns als Menschen, als Erwachsene manchmal schämen. Ne? Die stellen sich vor einem Erwachsenen hin und sagen, glaubst du auch an Jesus? Ne? Oder ich hörte mal die Geschichte, ja, da war ein kleines Kind mit der Mama in der Tram und das war immer so vorlaut, das Kind, und dann hat die Mama gesagt, also hör mal, pass aber auf hier mit deinem Reden, mit deinem vorlauten Mund. Und dann kam eine ältere Dame rein, die war wohl super geschminkt und das Kind und die Mama zuckte, du bist still, darüber reden wir zu Hause. Ja, und dann stieg die Frau aus und sie stiegen auch aus und dann guckte das Kind diese Frau an und sagte, du und über dich, ne, reden wir dann noch zu Hause. Ja, Kinder sind schlicht und klar. Und wisst ihr, was noch das Schöne ist? Das ist der 7. Punkt. Kinder können blitzschnell wieder aufhören zu weinen und sofort wieder lachen. Das können auch nur Kinder. Können wir viel von lernen, oder? Da können wir Erwachsene von Kindern lernen und nicht umgekehrt. Ja, Jesus sagt über Kinder, ebenso ist es nicht der Wille eures Vaters in den Himmeln, dass eins dieser Kleinen verloren geht. Und was machen wir heute mit unseren Kindern? Wir erheben unsere Stimme, weil wir die Kinder lieben und weil wir Gottes Wort ernst nehmen. Und wir lassen uns nicht vom Trend dieser Welt mitreißen. Hoffentlich nicht. Gott bewahre, gebe uns die Kraft, auch mir, Jetzt kann ich vielleicht gerade eine große Klappe riskieren. Aber wenn es drauf ankommt, wenn man damit konfrontiert wird, wie reagiert man dann? Der Herr möge uns allen helfen. Nicht das Maß dieser Welt. Gottes Autorität ist das Maß gegen das Maß der Masse. Er sagt, wehe, wer einem Kind einen Anstoß gibt zur Sünde, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals kommt. Gebt Acht, sagt er an anderer Stelle, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Und ich schaue in unsere Welt und da können einem die Tränen kommen. Okay, drittens, Geld ins Maßlose. 21, 22, Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, also zu diesem reichen jungen Mann, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib sie den Armen und so wirst du einen Schatz in den Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Er hatte viele Besitztümer. Also ich möchte das jetzt ganz bewusst, liebe Geschwister, gleich zu Beginn ganz deutlich machen. Reichtum ist nicht verboten. Gott schenkt Reichtum. Wenn du wohlhabend bist, freu dich. Übrigens sind wir das alle heute, oder? Vergleichen wir uns das mal mit 200 Jahren oder 100 Jahren. Die Bibel berichtet uns von vielen reichen Menschen, die sehr gesegnet waren und ein Segen wurden. Abraham war reich. Jakob war reich. Der König David war reich. Josef von Arimathea war reich. Philemon war reich, der den Paulus offensichtlich unterstützte. Es gab reiche Frauen, vornehme Frauen. Wir kommen da vielleicht noch drauf. Wer reich ist, diese Bibelstellen gibt es auch. Wer reich ist, der darf den Reichtum genießen. Psalm 128, 2 nach der Menge Bibelübersetzung. Deiner Hände Erwerb, du darfst ihn genießen. Wohl dir, du hast es gut. Er sagt Gott nicht, wehe dir. Ich bin froh, dass es reiche Menschen gibt. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Bibel nur von Reichen spricht. Sie meint alle Menschen, denn heutzutage, ich sagte es, sind wir alle irgendwo reich. Nein, die Bibel ist absolut nicht gegen Reichtum, aber sie warnt uns natürlich vor dem falschen, egoistischen Umgang mit den materiellen Dingen. Das ist die Gefahr. Ja? Darum sagt er zum Beispiel in Lukas 12, 21, so ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott. Das ist die Problematik. Wenn ich nur für mich selbst, nur für und alles andere, das Reich Gottes, Hauptsache ich. Das ist eine Gefahr. Jesus sagt beim Gleichnis über das vierfache Ackerfeld, warnt er vor der Sorge der Welt und vor dem Betrug des Reichtums. Wenn man damit umzugehen weiß, diesen auch genießt, man muss auch vernünftig sein, da muss auch ein Konto sein und so weiter und da darf auch dieses, aber wenn man Gott vor Augen hat und sein Reich, wunderbar. Wenn nicht, bist du nur betrogen. Er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost alles zerfrisst, sondern sorgt dafür, dass ihr Schätze im Himmel kriegt, wo eben nicht Motte und Rost alles kaputt machen können. Darum, bei diesen Versen schauen wir jetzt nicht auf andere, sondern wir schauen auf uns. Was tue ich? Nicht, was tut der Hans Jakob mit seinem Reichtum, sondern was? Ich, Norbert Lied, was tue ich mit meinem Reichtum? Darum geht's, ja? Jemand bemerkte, was immer du hast, gebrauche es für Gott, warte nicht auf das, was du nicht hast. Tun ja manche. Sondern arbeite mit dem, was du hast und du wirst Gott erleben. Markus Spieker schreibt, Besitz ist Illusion, alles ist von Gott geliehen, am Ende bleibt nur das, was man verschenkt hat. Auch da ist Gott der höchste und letzte Maßstab. Da gibt es ein schönes Wortspiel von dem Theologen Professor Dr. Eckstein, der schreibt, ich habe da so ein kleines Büchlein, da stehen alle so Wortspiele drin, das ist ganz schön zum Teil. Wie reich bin ich in Gottes Arm und wie arm wäre ich ohne sein Reich? Lieber arm und in Gottes Reich als reich und nicht in Gottes Arm. Das ist doch wahr, oder? Und der Schauspieler Peter Ustinov, ich glaube, der hat damals mal Nero gespielt in einem großen Fernsehfilm. Von dem kommt der Ausspruch, was der Sinn des Lebens ist, weiß ich nicht genau. Jedenfalls macht es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Hat er auch recht. Aber zudem wissen wir ja, was der Sinn des Lebens ist, worin er besteht. Menschen werden geboren und sterben, Pflanzen blühen und verblühen, aber Gott hat keinen Anfang und kein Ende. So ist es auch mit allem Materiellen. Modeerscheinungen haben ihre Zeit, Reichtum kommt und geht, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Eisen rostet, Holz verfault. Wer aber an Jesus glaubt, hat schon jetzt ewiges Leben. Meinungen ändern sich. Was heute in ist, ist morgen out. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Was wirklich Reichtum ist, das schreibt eine junge Frau, die im Sterben liegt. Ich las diesen Bericht in einem Kalenderblättchen, Neunkirchner Abreißkalender. Ich darf das zitieren. Eine unheilbar kranke 31-jährige Mutter von zwei Kindern in München schrieb vor ihrem Heimgang: Das ist nicht der Tod, sondern Herrlichkeit. Es ist kein Dunkel, sondern Licht. Das ist kein Stolpern, Tasten oder für Wahrhalten, sondern Sehen. Es ist kein Kummer, sondern das Wegwischen meiner letzten Träne. Das ist Sonnenaufgang, der Morgen meines ewigen Tages. Das ist nicht einmal Beten, es ist Reden von Angesicht zu Angesicht, ein Zuhören und Schauen der Wunder seiner Gnade. Es ist das Ende des Bittens um Kraft, meine Schmerzen zu ertragen. Nicht einmal die dunklen Erinnerungen an den Schmerzen werden wieder aufleben. Ich habe dieses Erdenleben ertragen, um Jesus gegenüberzustehen, dem einen, der mich gesucht, errettet und mich durch seine Gnade erhalten hat. Mein größter Wunsch ist es, dass noch viele Jesus persönlich kennenlernen, um ihm ihr Leben zu geben. Das ist Reichtum. Wer das am Ende seines Lebens sagen kann, der ist reich. Unser Herr Jesus Christus hat ganz viel über Geld geredet. Er hat mehr über Geld geredet als über Liebe und Glauben. Man sagt, fast jeder 10. Vers in den Evangelien hat irgendwie mit materiellen Dingen zu tun. Jesus wurde nie handgreiflich. Nie. Als man ihn gefangen nehmen wollte, gab er seine Hände. Er konnte Legionen rufen oder den Vater darum bitten. Als Petrus das Schwert nahm, wehrt er ihm und sagt, steck es weg. Er hat gesagt und gelehrt, liebt eure Feinde. Er wurde nie handgreiflich, oder? Zweimal. Bei den Wechslern im Tempel, die mit dem Geld ungerecht umgingen, hat er deren Tische umgekippt und ich glaube mit der Peitsche oder was, ne? Oder mit irgendwas hat er da. Hat uns was zu sagen. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, sage ich. Nächste Woche ist er Johannes Vogelweid, ne? Was, nächste Woche? Ja. Letztes Jahr, glaube ich, September oder sowas. Da war ich da auf einer Konferenz, Abschlusskonferenz, glaube ich, der Bibelschule war ich eingeladen. Und am Abend sagte Johannes Vogel, Jetzt die und die Mitarbeiter da oder Leute, die lade ich ein. Hier in der Nähe ist ein schönes Restaurant, ein ich glaube, ein kroatisches Restaurant oder sowas. Und da gehen wir hin und da essen wir. Und dann sind wir tatsächlich dahin, in dieses Restaurant. Wir waren 10 oder 12, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, 10, aber mindestens 10 Leute. Und wir haben gut gegessen. Mit Vorspeise, mit Trinken, mit Hauptgericht, mit Nachtisch. Und jeder konnte bestellen, was er will und so weiter. Man war da ganz frei, war herrlich. Auf einmal stand der Johannes auf und sagt, du, ich gehe jetzt runter. Wir saßen oben, war wunderschön gedeckt, wir waren für uns. War ja schon Corona-Zeit, aber die Restaurants waren noch offen. Und dann sagte Johannes, ich gehe runter, ich bezahle. Und dann kam er wieder hoch, er war fast kreidebleich, setzt sich auf seinen Stuhl und sagt, Leute, jetzt muss ich euch was erzählen. Ja, was denn? Ja, wisst ihr, als die Corona-Zeit begann und die Restaurants zu waren, da hatte ich mal so TKW bestellt für unsere Mitarbeiter und Schüler aus diesem Restaurant, weil es war ja geschlossen. Und dann wollte ich zahlen und dann kam mir so der Impuls, da habe ich gesagt, komm, dem gebe ich jetzt 50 Euro Trinkgeld. Das ist mir jetzt egal, 50 Euro Trinkgeld. Und der Chef sagt, Mensch, das können Sie doch nicht machen, 50 Euro, sagt er, hören Sie mal. Ja? Ich weiß doch, das ist doch ein Tropfen auf dem heißen Stein, damit wird Ihr Restaurant nicht überleben, aber ich wünsche es mir. Vielen, vielen Dank. Und dann sagt er, und jetzt komme ich runter und will zahlen. Da guckt er mich an und sagt, Sie zahlen nichts. Ja, wieso nicht? Ich muss doch, wenn doch gut gegessen. Sie zahlen nichts. Was Sie mir damals gegeben haben, spricht Bände. Und das ist noch nicht genug. Ich lade Sie und Ihre ganze Mitarbeiterschaft ein. Wir machen hier oben, wie bei einer Hochzeit, decken wir den Tisch. Und dann kriegen Sie Essen und Trinken, so viel wie Sie wollen, auf ich glaube, Kroatisch. Ich meine, es wäre eben Kroatisch gewesen. Und Sie werden nichts bezahlen. Und das hat er gemacht. 50 Euro. Herrlich, ne? Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach mal. Der Johannes hat dann da auch noch einen Spruch gehabt. Wo finde ich den jetzt mal? Ein Spruch, der kommt auch von Johannes. Der hat mir mal am Telefon erzählt. Er hätte einen Kollektenspruch, hat er gesagt. Ich sage Kollektenspruch? Ja, sagt er. Und zwar der Spruch, wer von euch ohne Münze ist, werfe den ersten Schein. Ja, das ist ein Kerl. Nein, aber das war mir so ein kolossales Zeugnis. Und wir wissen doch, liebe Leute, wir wissen doch, nicht wahr? Wohlhabende Frauen, Lukas 8, ich muss zum Ende kommen, Lukas 8, 3, Johanna, die Frau des Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere Frauen, die ihm mit ihrer Habe dienten. Denken wir an Martha, an Maria. Die haben Jesus-Mission unterstützt. Also ich will jetzt keine Kollektenrede halten. Ich hoffe, Sie verstehen mich nicht falsch. Ich meine zuerst mich selbst. David betete, Herr, ich will mich nicht mehr in mein Bett legen, bevor ich nicht ein Haus für dich gebaut habe. Und die sagen, Fachleute sagen, umgerechnet hätte der David Milliarden von Schweizer Franken heute oder Euro gegeben, die er selber gesammelt hat aus seinem Reichtum für den Tempel. Ich las die Geschichte, das muss ich noch erzählen, dann will ich auch bald aufhören. Das war die Einleitung. Eine ältere Dame machte ein Paket für indische Missionare, also für Missionare, die in Indien lebten. Und da war ein kleines Kind, Sonntagsschule unterrichtet und so weiter. Und dieses Kind wollte auch unbedingt ihren Beitrag geben. Ich glaube, es war ein Mädchen, ihren Beitrag geben für dieses Missionspaket. Und da hatte das Kind sage und schreibe einen Pfennig. Und hat diesen einen Pfennig aber so mit Liebe und Hingabe gegeben. Und dann hat die Frau gesagt, ja, was mache ich denn damit? Ach ja, ich kaufe damit eine Schrift in einheimischer Sprache. Und dann hat sie damit in das Paket gesteckt. Und das andere waren so Materialien, was weiß ich, Arznei, irgendwelche Lebensmittel, die nicht schlecht werden und so weiter und so fort. Schickte das ab. Ja, kurz und gut, auf jeden Fall, ein burmesischer Häuptling bekam diese Schrift in seine Hand, bekehrte sich. Dann sagt er es seinen Leuten, die meisten von ihnen bekehrten sich und wendeten sich vom Götzendienst ab. Dann baute man eine Kirche und man sagt, es wären ungefähr 1500 Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ein Pfennig. Wenn einer in kleinen Dingen christlich handelt, dann ist er kein kleiner Christ. Kommt nicht von mir. Das Maß aller Dinge, die große Abrechnung wird kommen für uns alle. Und darin geht es nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern nach Gottes Wort, dem Maß aller Dinge. Amen. Darf ich ein Gebet sprechen? Liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus danken wir dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. In ihm dein eigenes Leben. Mehr konntest du nicht geben. Du hast uns mit ihm alles geschenkt. Danke für deine Maßstäbe. Mach uns stark, auch mich, dass ich mich nicht der Welt anpasse, Herr. Die Gefahr ist so schnell da. Was die Ehe betrifft, was die Kinder angeht, was das Finanzielle betrifft. Herr, dass ich und dass wir da doch ganz ausgerichtet sein möchten auf dein Reich. Ich bitte für die Kinder in dieser Welt, um Missionen, die Kinderarbeit tun. Du weißt um die verwahrlostesten, ärmsten Kinder, Herr. Um die Gefahren der Versuchung unserer Kinder. Ich bitte dich für die, die alleine leben, weil sich der Ehepartner getrennt hat, die damit fertig werden müssen, die überwinden müssen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Ich bitte dich, dass deine Gemeinde weiter gebaut wird und dass wir auch unseren Teil dazu beitragen und geben, was möglich ist. Gelobt sei dein Name. Amen.